Und da ist der November schon wieder fast vorbei. Herzlich willkommen beim PTA Heute Podcast am 25. November 2024. In weniger als einem Monat ist schon Weihnachten und dann ist es ja auch schon fast wieder vorbei. Für PTA ist es immer eine besondere Zeit und zwar eine besonders stressige, habe ich das Gefühl. In meinen letzten 11 Jahren hatte ich immer das Gefühl, dass im Dezember immer besonders viel los ist in den Apotheken. Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Dann kommt diese stressfreie Podcast-Folge vielleicht genau richtig. Heute geht es um die Empfehlung der STIKO für Fluartetra, welche neue Nebenwirkung für Levofloxacin bekannt ist, ob der Alzheimer-Antikörper Lecanemab zugelassen wird und was bei Kindern eigentlich besser bei Fieber hilft, Ibuprofen oder Paracetamol. Ich bin Benedikt Richter, schön, dass ihr da seid. Schnappt euch einen Tee, nehmt eine bequeme Sitzposition ein, denn jetzt geht's los. Mein aufregendstes Erlebnis der letzten Woche. Ich sag's euch, ich habe mich zum ersten Mal in der Apotheke gegen Influenza impfen lassen. Meine Filialleiterin war so lieb, das mal eben im Arbeitsalltag für mich zu machen und ich war echt beeindruckt. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner Jammerlappen, was Spritzen angeht, aber ich habe den Einstich fast gar nicht gespürt und das Beste, ich habe danach noch ein kleines Pflaster mit einem Hund drauf bekommen. Das fand ich toll, weil beim Arzt kriege ich immer nur die langweiligen braunen oder weißen Pflaster. Ja, viele Apotheken impfen schon fleißig und schaffen damit ein wirklich tolles und niedrigschwelliges Angebot. Selbst wenn eine Apotheke nicht selbst impft, dann leistet sie trotzdem einen großen Beitrag zur Verhinderung schwerer Influenza-Verläufe, weil sie Grippeimpfstoffe bestellen und oft auch an die ansässigen Arztpraxen liefern. Das muss man ja auch mal sagen, da steckt viel Arbeit dahinter und zwar von allen, von ApothekerInnen, von PTA und natürlich von unserem PKA, ohne die wir wahrscheinlich oft leere Lager hätten. Zur Orientierung, welcher Impfstoff verimpft wird, gibt es die STIKO, die Ständige Impfkommission. Bisher hat die Efluelda als Grippeschutzimpfung für ältere Menschen empfohlen, aber neuerdings rät die STIKO auch zum Impfstoff Fluartetra. Wir schauen uns mal an, warum. Bei Fluartetra handelt es sich um einen adjuvantierten Impfstoff. Efluelda ist ein sogenannter Hochdosis-Impfstoff. Ältere Menschen zählen zur Risikogruppe bei Influenza. Das Immunsystem dieser Personengruppe reagiert häufig träger auf eine Impfung als das von jüngeren Menschen. Deswegen Grippehersteller nach Möglichkeiten gesucht hatten, die Immunreaktion von Älteren auf die Influenza-Impfung zu verbessern. Zum Beispiel wie im Fall von Efluelda mit der vierfachen Antigenmenge. Der STIKO zufolge sind beide Influenza-Vakzinen, also Fluartetra und Efluelda, gleichwertig, wenn es darum geht, Grippeerkrankungen und durch Influenza ausgelöste Komplikationen zu verhindern. Darüber informiert die Ständige Impfkommission am 31. Oktober 2024 mit dem epidemiologischen Bulletin 44/2024. Beide Impfstoffe zeigten bei Menschen ab 60 Jahren eine verbesserte Wirksamkeit im Vergleich zu den Standard-Influenza-Impfstoffen wie Influsplit, Influvac oder Vaxigrip-Tetra. Die STIKO veröffentlicht ihre neue Empfehlung eigenen Angaben zufolge deswegen jetzt, damit die Impfstoffhersteller dies bei der Planung, Produktion und Beschaffung von Grippeimpfstoffen für die Saison 25/26 berücksichtigen können. Das bedeutet, für die aktuelle Saison 24/25 bleibt die STIKO dabei, dass alle Menschen ab 60 Jahren einen Hochdosis-Grippeimpfstoff erhalten sollen. Außerdem erinnert die STIKO daran, dass eine Influenza-Impfung für chronisch Erkrankte, Schwangere ab dem zweiten Trimenon, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal sinnvoll und eine STIKO-Empfehlung ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, sollte die Influenza-Impfung jetzt im Herbst erfolgen. Das heißt, ich bin da voll drin im Zeitfenster. Ein gleichzeitiges Impfen mit Covid-19 und RSV-Impfstoffen ist bei bestehender Indikation möglich. Und ab der nächsten Saison könnte sich auch nochmal was ändern, denn WHO, EMA und STIKO raten nur noch zu Dreifachimpfstoffen. Wahrscheinlich werden dann viele Hersteller in ihren Impfstoffen auf die sogenannte B-Yamagata-Komponente verzichten. Aber darum kümmern wir uns einfach nächstes Jahr, würde ich sagen. Worum wir uns in diesem Jahr noch kümmern sollten, sind die neuen Nebenwirkungen, die zu Levofloxacin bekannt wurden. Levofloxacin gehört zu den Fluorchinolonen, eine Gruppe von Antibiotika, die immer wieder in der Kritik stehen und nur noch zurückhaltend eingesetzt werden sollten. Hintergrund sind schwerwiegende, die Lebensqualität beeinträchtigende und potenziell dauerhafte Nebenwirkungen, an die unter anderem das BfArM zuletzt im Juni 2023 erinnerte. Studiendaten deuteten 2023 darauf hin, dass Fluorchinolone weiterhin außerhalb der empfohlenen Anwendungsgebiete verschrieben werden. Deshalb gab es einen roten Handbrief, der einige der schweren Nebenwirkungen aufzählte. Und ich sag mal so, nichts davon möchte man erleben. Da stehen dann so Sachen wie Entzündungen der Sehnen und Sehnenruptur auf der Liste, außerdem Gangstörungen, Depressionen oder Halluzinationen und der Hinweis, bei ersten Anzeichen dieser schwerwiegenden Nebenwirkung sofort einen Arzt aufzusuchen. Außerdem wird in dem Rote Handbrief darauf hingewiesen, dass die Produktinformationen von Fluorchinolonen 2018 und 2020 aktualisiert wurden. Dort werden seitdem auch Aortenaneurysmen und Dissektionen sowie Herzklappenregurgitation und Insuffizienz als Nebenwirkung gelistet. Und als ob das noch nicht reicht, werden jetzt neue Nebenwirkungen ergänzt. Infolge eines europäischen Verfahrens, das die periodischen Sicherheitsberichte bewertet, muss dort mittlerweile auch auf Knochenmarkversagen, Manie und Hyperpigmentierung im Zusammenhang mit Photosensibilität als mögliche Nebenwirkung mit unbekannter Häufigkeit hingewiesen werden. Der Pharmakovigilanzausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde hält die Möglichkeit für einen Kausalzusammenhang zwischen Levofloxacin und den genannten unerwünschten Wirkungen für eine plausible Möglichkeit. Auch Myoklonie wird jetzt aufgeführt als Nebenwirkung. Darunter versteht man plötzliche, unwillkürliche Zuckungen, Muskelzuckungen oder Muskelkontraktionen. Levofloxacin sollte dann sofort abgesetzt und eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Auch das Knochenmarkversagen, das ich schon erwähnt habe, ist schwerwiegend. Es äußert sich in Müdigkeit, Hautblässe, Blutergüssen, unkontrollierten Blutungen, Fieber, Halsschmerz und einer schwerwiegenden Verschlechterung des Allgemeinzustands. In der Folge können sehr gefährliche Krankheiten auftreten, wie eine Leukopenie, also ein krankhafter Mangel an weißen Blutkörperchen, oder eine Neutropenie, das beschreibt die verminderte Anzahl an neutrophilen Granulozyten. Außerdem eine Panzytopenie, das ist eine Abnahme an weißen und roten Blutkörperchen sowie der Blutplättchen oder die berühmte Agranulozytose. Der behandelnde Arzt muss dann die Behandlung mittels Blutbild überwachen. Was sind denn jetzt eigentlich die Kontraindikationen für Fluorchinolone? Also wer sollte die auf keinen Fall bekommen? Der Rote Handbrief nennt hier PatientInnen, die zuvor schwerwiegende Nebenwirkungen mit einem Chinolon- oder Fluorchinolon-Antibiotikum hatten. Außerdem sollten sie nicht zum Einsatz kommen bei nicht schweren oder selbstlimitierenden Infektionen, zum Beispiel die Pharyngitis, die Tonsillitis oder die akute Bronchitis. Des Weiteren nicht bei leichten bis mittelschweren Infektionen, zum Beispiel eine unkomplizierte Blasenentzündung oder akute Exazerbation einer chronischen Bronchitis und von COPD. Des Weiteren nicht bei akuten bakteriellen Erkrankungen wie der Rhinosinusitis oder der Mittelohrentzündung, es sei denn andere Antibiotika, die üblicherweise für diese Infektionen empfohlen werden, werden als ungeeignet erachtet. Und ebenfalls vom Einsatz abgeraten wird bei nicht bakteriellen Infektionen und bei der Prävention von Reisedurchfall und rezidivierenden Infektionen der unteren Harnwege. Also es bleibt dabei, diese Gruppe von Antibiotika sollte nur äußerst selten eingesetzt werden. Am Beispiel von Levofloxacin können wir sehen, dass man, auch wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, als Wirkstoff immer noch sehr interessant sein kann. Aber natürlich sind auch neue Wirkstoffe Gegenstand von Spekulationen und Untersuchungen, zum Beispiel der Alzheimer-Antikörper Lecanemab. Da hat die EMA nämlich ihre Bewertung geändert und wir schauen uns jetzt mal an, was es damit auf sich hat. Im Juli 2024 hatte sich der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA nämlich noch gegen die Zulassung von Lecanemab ausgesprochen. Hersteller Eisai GmbH hatte daraufhin eine erneute Prüfung der Stellungnahme der EMA beantragt, weil sie den klinischen Nutzen höher einschätzen als das Risiko für im Einzelfall schwere Nebenwirkungen und den Aufwand der regelmäßigen Infusionen. Bei den Nebenwirkungen ging es um amyloidbedingte Bildgebungsanomalien, zum Beispiel Hirnödeme oder Mikroblutungen. Bildgebungsanomalien heißen sie, weil sie mittels MRT detektiert werden können. Warum wird das jetzt anders bewertet? Sind diese Nebenwirkungen auf einmal verschwunden? Nein, aber das Risiko wird international ganz unterschiedlich bewertet. In den USA und in Großbritannien ist Lecanemab bereits zugelassen. Aber in Australien zum Beispiel haben sich die Behörden im Oktober 2024 gegen eine Zulassung ausgesprochen. Die Zulassungsempfehlung sieht vor, dass PatientInnen nur im Rahmen eines kontrollierten Zugangsprogramms die Therapie erhalten dürfen. Empfohlen wird sie nur zur Behandlung von leichter kognitiver Beeinträchtigung, also Gedächtnis- und Denkstörung, oder leichter Demenz in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit. Auch kommen nur Alzheimer-PatientInnen in Frage, die nur eine oder keine Kopie von APOE4 haben. Diese bestimmte Form des Gens für das Protein Apolipoprotein E wird in Zusammenhang mit schwerwiegenden Nebenwirkungen gebracht. Die PatientInnen müssen mehrfach im MRT untersucht werden und sollten über die möglichen Symptome wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sehstörungen, Schwindel, Übelkeit und Gangstörungen aufgeklärt sein. Auch Schulungsmaterial für Angehörige von Gesundheitsberufen sowie eine Patientenkarte muss von Seiten der Hersteller entwickelt werden, damit die Symptome der amyloidbedingten Bildgebungsanomalien schnell erkannt werden. In einer Pressekonferenz des Science Media Center diskutierten am 15. November ExpertInnen über die Empfehlung zur Zulassung von Lecanemab, die zwar beim ersten Mal abgelehnt, aber aufgrund einer neuen Subgruppenanalyse nun positiv ausfiel. Professor Dr. Peter Berlet, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und niedergelassener Neurologe, erklärte, dass die DGN die Empfehlung sehr begrüße, auch wenn Lecanemab kein Wundermittel sei. Betroffene bekämen ein halbes Jahr im Frühstadium geschenkt. Auch wolle man Erfahrungen mit dem Arzneimittel in Deutschland sammeln, mit Blick auf die Forschung. Laut Berlet haben sich einige PatientInnen das Arzneimittel im Ausland besorgt, zum Beispiel über internationale Apotheken. Da sich das nicht jeder leisten kann, befürchtet man hier eine Zweiklassenmedizin. Und eine Therapie als sozioökonomische Frage könne man nicht gutheißen, sagte er. Professor Dr. Christian Behl, Leiter des Lehrstuhls für Pathobiochemie der Universitätsmedizin Mainz, schaut kritisch auf die Empfehlung und stellt einige Punkte in Frage. Unter anderem thematisierte er die Anwendbarkeit von Lecanemab bei Frauen, weil bei diesen zum Teil kein Effekt zu sehen sei. Professor Dr. Stefan Teipel, Leitung der Forschungsgruppe Klinische Demenzforschung und Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, Rostock-Greifswald, erläuterte, dass sich bei einer Sekundäranalyse der Effekt von Lecanemab bei Frauen als geringer herauskristallisiert hatte. Es werde aber im Moment noch nicht im Label der EMA berücksichtigt und Frauen seien von der Therapie nicht ausgenommen. Der Punkt sei aber sehr relevant und Fachgesellschaften im europäischen Raum sollten diesem nachgehen. In den USA werde das Thema noch nicht beachtet, sagt er. Er erklärt, dass es zwei zentrale Punkte bei der jetzigen positiven EMA-Empfehlung im Vergleich zur vorherigen gebe. Zum einen, dass die HochrisikopatientInnen aus der Zulassung ausgenommen werden und zum anderen die Empfehlung des Expertengremiums, eine Nachbeobachtungsstudie durchzuführen. Das bedeutet, dass PatientInnen in ein EU-weites Register aufgenommen werden. So könne man den langfristigen Verlauf beobachten und auch Probleme bezüglich der Sicherheit detektieren, falls diese auftreten sollten. Bisher wisse man, dass das Fortschreiten der Erkrankung sich in einem Zeitraum von 18 Monaten um 5 Monate verzögere. Was danach passiere, sei eine entscheidende Frage. Laut den ExpertInnen kommt Lecanemab nur bei wenigen PatientInnen in Frage. Das Präparat wirkt nur in sehr frühen Stadien bei leichten kognitiven Einschränkungen oder sehr früh beginnender Alzheimer-Demenz. Zudem müsse die Erkrankung nachgewiesen werden und eine genetische Testung auf APOE4 sei notwendig. Bei Menschen mit erhöhtem, nicht gut eingestelltem Blutdruck wird zum Beispiel vom Einsatz des Antikörpers abgeraten. Nicht mehr als 10% würden letztendlich wirklich behandelt werden können. Außerdem kann Lecanemab nicht bei einer manifesten Alzheimer-Demenz eingesetzt werden. Im Vergleich dazu lassen sich 45% der Demenzen durch Prävention vermeiden oder verzögern. Behl plädierte dafür, dass man das Forschungsfeld öffnen und anderen Therapiewegen nachgehen müsse, als nur der Amyloid-Hypothese, auf die sich viele fokussiert hätten. Berlet rechnet mit einer Zulassung von Lecanemab für Deutschland im Januar 2025, demnach könnte das Arzneimittel dann ab März verfügbar sein. Die Kosten der Substanz sind bisher nicht bekannt und müssen von den Kassen verhandelt werden. Offen ist, ob diese auch die Therapiekosten übernehmen werden. In den USA belaufen sich die Therapiekosten auf etwa 26.000 US-Dollar pro Jahr. Hinzu kommen die Kosten für Diagnostik und Durchführung der Therapie. Also prinzipiell eine gute Nachricht, aber eine, die man mit Vorsicht und mit guten Informationen behandeln muss. So, nach diesem Ausflug in die komplizierte Welt der Arzneimittelzulassungen können wir uns im letzten Thema mal noch mit zwei Wirkstoffen beschäftigen, die schon seit Jahren eingesetzt werden. Ibuprofen und Paracetamol. Beide Wirkstoffe, also Paracetamol ab Geburt und Ibuprofen ab 3 Monaten, senken bei Kindern Fieber wirkungsvoll und sind sicher. Aber welcher von beiden ist eigentlich effektiver und sinnvoller? Hilft Paracetamol so gut wie Ibuprofen oder sollten die Wirkstoffe vielleicht besser kombiniert werden? Und wenn ja, senkt die gleichzeitige Verabreichung von Paracetamol mit Ibuprofen das Fieber effektiver als die zeitlich versetzte Gabe? Bringen wir jetzt Licht rein. Im Fachjournal Pediatrics veröffentlichten WissenschaftlerInnen um Dr. Juan de la Cruz Mena eine Meta-Analyse. Die WissenschaftlerInnen berücksichtigten 31 randomisierte klinische Studien mit insgesamt 5009 fiebernden Kindern. Die Kinder erhielten entweder Paracetamol oder Ibuprofen oral in therapeutischen Dosen, jeweils als Monotherapie, gleichzeitig oder nacheinander. Dabei wurde zuerst Paracetamol gegeben und 2 bis 4 Stunden später Ibuprofen. Als primäre Endpunkte definierten die StudienautorInnen Unwohlsein des Kindes, die Zeit bis zur Fieberfreiheit und der Anteil der fieberfreien Kinder 4 und 6 Stunden nach Arzneimittelgabe. Geht es jetzt um die Zeit bis zur Fieberfreiheit, dann wirken Paracetamol, Ibuprofen sowie die kombinierte Gabe beider Arzneimittel ähnlich, wobei die StudienautorInnen mit geringer Evidenz und ohne statistische Signifikanz einen Trend für eine kürzere Fieberdauer bei kombinierter Fiebersenkung ausmachten. Die Kinder waren im Durchschnitt 32,82 Minuten schneller fieberfrei. Ist eine Fieberfreiheit nach 4 und 6 Stunden gewünscht, dürfte die kombinierte Paracetamol-Ibuprofen-Gabe ebenfalls am effektivsten sein, wobei die abwechselnde Gabe vor allem nach längeren Zeiträumen eine vergleichbare Option sein könnte. Sowohl nach 4 als auch nach 6 Stunden war der Anteil der fieberfreien Kinder am größten, wenn sie eine Paracetamol-Ibuprofen-Kombination erhalten hatten. Nach 6 Stunden hingegen gleichen sich die kombinierte und die alternierende Therapiestrategie in ihrer Wirksamkeit an. Und auch der Vergleich beider Wirkstoffe ist noch interessant. Hohe Dosen Ibuprofen zeigen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder nach 4 Stunden fieberfrei sind, verglichen mit Paracetamol. Dieser Vorteil verliert sich jedoch nach 6 Stunden und hohe Dosen Ibuprofen zeigen dann verglichen mit Paracetamol keinen signifikanten Unterschied in der Wahrscheinlichkeit für Fieberfreiheit. Bei den Nebenwirkungen konnten die StudienautorInnen keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Interventionsmethoden ausmachen. Sie geben aber zu bedenken, dass die Studie keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei längerer oder wiederholter Anwendung liefert, weil es um die Fiebersenkung und die Nebenwirkungen nach maximal 6 Stunden ging. Auch unterscheiden sich die Studien bei der Definition und den Messmethoden von Fieber, also rektal, im Ohr oder in der Achselhöhle, was die statistische Aussagekraft erschwert. Also, welche Empfehlung können wir jetzt daraus ziehen? In einem Kommentar zur Studie äußern sich Dr. Kelly Wade vom Children's Hospital of Philadelphia und Dr. Cheryl Mathis von der University of Utah in Salt Lake City. Paracetamol und Ibuprofen kombiniert hätten ein größeres Potenzial, Fieber zu senken, doch berge die duale Anwendung auch ein erhöhtes Risiko für Dosierungsfehler. Auch fragen sie, ob die Fieberfreiheit der ideale Endpunkt sei, den es zu erreichen gelte. Die American Academy of Pediatrics betone, dass das Ziel der fiebersenkenden Behandlung nicht nur die Temperatursenkung sei, sondern es primär wichtig sei, das Wohlbefinden und die Hydratation des Kindes zu verbessern. Das habe die Studie nicht ausreichend erfasst. Sie raten daher, fiebernde Kinder zunächst mit einer Monotherapie zu behandeln und die Flüssigkeitszufuhr zu überwachen, bevor eine Paracetamol-Ibuprofen-Kombi zum Einsatz kommen sollte. So, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mich geht's jetzt auch gleich in die Apotheke. Nachdem ich in den letzten 3 Wochen fast nur in der Rezeptur war, darf ich diese Woche auch mal wieder in den Handverkauf und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Und am Samstag geht's für mich nach Stuttgart zur Apothekengala. Da werden dann die besten und schönsten Apotheken Deutschlands ausgezeichnet und die neue PTA des Jahres wird gekürt. Das Event wird live im Internet übertragen. Ihr könnt sogar live abstimmen für die schönste Apotheke und selbst noch was gewinnen. Da lohnt sich das Reinschauen und Mitmachen also auf jeden Fall. Ich darf den Livestream moderieren und euch hinter den Kulissen durch den Abend führen. So, ich hoffe, eure Woche wird zauberhaft und nett und möglichst stressarm. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am Samstag im Internet oder in Stuttgart. Ich winke euch zu. Oder wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, gehabt euch wohl.